Ich möchte gerne noch ein paar Aspekte besprechen, die wir vielleicht heute Morgen schon angesprochen haben, und zwar zurückgehen auf eine Grundfrage, die sich immer im Kontext der zeitgenössischen politischen, sozialen und kulturellen Prozesse im Nahen Osten abzeichnen. Wer stiftet was? Also, die Frage steht hier im Raum, die sich letztendlich reduzieren lässt auf die Frage, stiftet der Islam Gewalt oder stiftet Gewalt den Islam? Das ist eine alte Frage, die letztendlich schon vor 50 Jahren gestellt worden ist, etwa im Kontext, stiftet der Mensch die Religion oder die Religion den Menschen? Wer ist also zuerst da? Ist es der Mensch, der sich einer Religion bedient, um ein bestimmtes Interesse zum Ausdruck zu bringen? Oder ist jemand, der einer Religion verpflichtet ist, nichts anderes als der Akteur dieser Religion? Manch einer, der sich etwas kritisch auch mit der zeitgenössischen islamischen Szene auseinandersetzt und der selbst aus der islamischen Tradition kommt, hat deutlich gemacht, dass die öffentliche Wahrnehmung von den Muslimen, gerade jetzt auch in Bezug auf das, was nicht in Paris geschehen ist, was jetzt in Syrien und Irak passiert, darauf hinausläuft zu behaupten, die Muslime seien so etwas wie ein Koran auf zwei Füßen. Das heißt, sie haben den Korantext und dem wird der Mensch zugeordnet und der läuft sozusagen den Koran förmlich durch die Welt. Und wenn ein Muslim in der Welt auftritt, dann ist er nichts anderes als die Auslegung des Korans selbst. Das heißt, wenn sehe ich einen Menschen handeln, dann legt er oder sie den Koran aus. Er ist also nichts anderes als eine Art von Exekutive oder ausführendes Organ dieses Korans und hier nur stellvertretend gesagt für die Gesamtheit des Islam. Es wird also der Islam primär gesetzt und die Muslime sind allenfalls nur eine Art von ausführendes Organ dieser islamischen Identität. So genau sehen es ja auch manche islamische Terroristen, etwa die in Syrien heute aktiv sind. Genau sie deuten sich als eine Art Exekutive des Islam. Sie verstehen sich als Menschen, die nur dadurch Muslime sind, dass sie den Islam verwirklichen. Und dieses Verwirklichen des Islam interpretieren sie dann mit dem Begriff Dschihad. Dschihad ist also jetzt nicht der heilige Krieg, den man an sich gegen irgendjemanden führt, sondern es ist für manch einen, der jetzt etwa im Islamischen Staat aktiv ist, nichts anderes als eine Art von existenzieller Selbstausdruck. Das heißt, durch den Islam wird man, durch den Dschihad wird man Muslim und ohne den Dschihad ist man kein Muslim. Die Herstellung dieses Islam ist also eigentlich der Kern, der Dreh- und Angelpunkt der Idee, die hinter diesen Dschihadis, hinter den islamischen Staatsleuten steht. Und für sie ist es völlig klar, dass der Islam den Menschen stiftet und nicht der Mensch den Islam stiftet. Und diese Reihung bedeutet dann auch, dass in ein Mensch, der für sich selbst reklamiert, zu wissen, was der Islam denn sei, damit automatisch auch diejenigen, die er als Nicht-Muslim identifiziert, attackieren kann, angreifen kann oder gegebenenfalls umbringen kann. Diese Reaktionsweise bedeutet dann auch, dass aus der Perspektive wiederum eines islamischen Staatsangehörigen, in Anführungsstriche, der Muslim nichts anderes ist als eine von der Religion, von Gott gesteuerte oder gewollte Identität, die nicht über eine eigene Subjektivität, über eine eigene Handlungsfreiheit verfügt. Die Kritiker hingegen, die sich also nicht mit dieser islamischen Staatsidee identifizieren, sie drehen den Spieß um und sagen, nein, es sind immer die Muslime, die den Islam herstellen. Das heißt, die Muslime haben eine Hoheit und damit auch eine Verantwortung über das, was als Islam in der Öffentlichkeit entsteht oder in den sozialen Feldern entsteht. Sie müssen damit rechnen, dass es sehr, sehr unterschiedliche Interpretationen dieses Islam gibt, je nachdem, in welchem Raum man sich befindet, in welcher Ordnung man sich befindet, in welcher Welt auch dieser Islam ausformuliert wird. Diese Differenz ist grundsätzlich, weil damit auch ein Unterschied angesprochen wird im Selbstverständnis von vielen Muslimen. Diejenigen, die sagen, der Islam sei sozusagen die Institution, die den Muslim erschafft, stehen in einem fundamentalen Widerspruch zu denjenigen, die sagen, es sind die Muslime, die den Islam erschaffen. Natürlich gilt auch für die zweite Gruppe, diejenigen, die sagen, dass die Muslime den Islam erschaffen, die Tatsache, dass der Bezug auf die religiösen Texte, auf den Koran gegeben ist, dass auch nur dann ein Islam geschaffen wird, wenn irgendwie der Koran gebraucht wird, wenn ein Funktionszusammenhang zur Prophetentradition angesprochen wird. Und damit ist klar, dass es sich um Muslime handelt und nicht um Buddhisten, Hindus, Shintus, Christen oder Juden oder andere. Das heißt, diese Traditionsbegrenzung gibt es, aber diese Muslime, die jetzt sozusagen die Hegemonie und die Souveränität den Menschen selbst zuweisen, sie würden nie sagen, dass der Islam die Menschen bestimmt. Das entspricht eigentlich nicht der Vorstellungswelt in der öffentlichen Meinung im Westen, also in den nicht-muslimischen Welten, wo ja vielfach genau das andersherum gedreht wird, wo gesagt wird, im Koran steht das und das und die Muslime, wenn sie denn Muslime sind, müssen sich ja als Muslime auf den Koran beziehen und sich deshalb auch das zu eigen machen, was im Koran als Aussage ausgearbeitet wird oder empfunden wird. Und damit nähern sich im Grunde die westlichen nicht-muslimischen Interpretatoren sehr stark der Position derjenigen an, die wir als islamische Terroristen bezeichnen. Und diese mehr oder weniger zufällige, vielleicht aber auch gar nicht so zufällige Konkurrenz zwischen Fremdwahrnehmung und Selbstwahrnehmung islamischer Terroristen ist genau das Problem, weil viele Muslime dann sich nicht mehr als solche wahrgenommen fühlen. Sie fühlen sich außen vor gelassen, sie werden überhaupt nicht mehr in dieser ganzen Diskussion aufgenommen und aufgegriffen. Und so geht es sicherlich auch vielen sunnitischen Muslimen in Syrien beispielsweise oder im Irak, die in der Front zwischen denjenigen, die behaupten zu wissen, was der Islam der sei und was die Muslime deshalb seien, und denjenigen, die vom Islamischen Staat kommen, sich einfach zerrieben fühlen. Ich habe mal selbst vor jüngerer Zeit mit einer Familie telefoniert in Deraa, südlich von Damaskus, wo es darum ging, ja, wie steht ihr denn jetzt in dieser ganzen Konfliktsituation? Und dann haben die Dorfbewohner gesagt, wir haben uns jetzt für vollkommen neutral erklärt. Wir wissen nicht mehr, wie wir in dieser ganzen Konfliktsituation noch klarkommen sollen. Wir nehmen keine Partei mehr für keinen und verhandeln das allenfalls noch mit allen anderen Seiten, dass sie unsere Neutralität erkennen und anerkennen. Das ist dieses kleine Dorf sozusagen eine No-Go-Area für alle, sowohl für den islamischen Staat, wie für den syrischen Staat, wie für die Nusra und andere Dinge. Und diese Leute, die sich jetzt sozusagen da so in ihrem Dorf eingeigelt haben, die gleichzeitig mit den anderen Religionsgemeinschaften in dem Dorf wunderbar zusammenkommen, sie behaupten und stellen ganz deutlich heraus, dass es sie sind, die den Islam definieren, ihre soziale Situation definiert den Islam. Aus ihrer Situation heraus wird entschieden, was denn jetzt der Islam denn sei, und es wird ihnen, sie lassen es sich nicht mehr aufoktroyieren von außen und lassen sich also nicht mehr durch irgendwelche normativen Vorgaben bestimmen, was denn für sie der Islam zu sein habe. Wenn wir uns das dann genauer anschauen, dann stellen wir fest, dass für viele Muslime die Auffassung, dass der Islam die Muslime stifte, dann sinngebend und sinnstiftend ist, wenn es sich nicht etwa um Terroristen oder um andere Gemeinschaften handelt. Auch dann werden sie ja vielleicht manchmal sagen, ja gut, wir haben den Islam als eine Art von Vorschriften, eine Offenbarungsreligion, die wohl definiert, was denn Muslime sei. Und wenn wir gute Muslime sind, dann halten wir uns an diesen Vorschriften fest. Wenn sie dann feststellen, dass jemand nicht im Sinne ihrer Vorschriften handelt, dann entscheiden sie und sagen, ja, das hat nichts mit dem Islam zu tun. Das heißt, die Kritik auch am islamischen Staat innerhalb der sunnitischen Mehrheitsgemeinde läuft dann oft hinaus auf dieses, ich habe es heute Morgen schon mal gesagt, Kopf in den Sand stecken. Das heißt, feststellen, mit der ganzen Sache haben wir selbst nichts zu tun. Wir stehen der ganzen Sache völlig neutral gegenüber. Und wir verstehen den Westen nicht, wir verstehen den islamischen Staat nicht, wir verstehen gar nichts mehr. Das aber ist natürlich nichts anderes als eine Selbstlüge. Natürlich hat das was mit den Menschen selbst zu tun. Schließlich kommen die islamischen Terroristen nicht wie Marsmenschen auf die Erde, sondern stammen aus sozialen Milieus in den Familien, in denen es bestimmte Konflikte gegeben hat, die dazu führen, dass der islamische Staat oder andere solche Organisationen, ultrareligiöse Organisationen, interessant sind für sie, dass sie sich dort dann auch heimisch fühlen und eine Art von einen Sinn in diesen ultrareligiösen Verbänden erkennen mögen. Und ich glaube, jetzt zeichnet sich aber unter vielen muslimischen Meinungsführern doch die Auffassung ab, dass sie sich mit dem befassen müssen, was sich in der sogenannten islamischen Staatsszene entfaltet, dass sie auch Verantwortung übernehmen müssen über das, was da passiert, und auch Stellung beziehen müssen. Und nicht nur einfach zu sagen, das hat mit dem Islam nichts zu tun, sondern auch damit rechnen müssen, dass es sich hier um Interpretationen handelt, um die Herstellung eines Islam handelt, der im fundamentalen Widerspruch steht zu dem, was in der Mehrheitsgemeinschaft da ist. Nichtsdestotrotz was einen betrübt in der ganzen Auseinandersetzung um den Islamischen Staat und über diese ganze ultrareligiöse Szene, ist immer noch diese Auffassung, dass es sich hier um eine fremdgesteuerte, teilweise auch durch Verschwörungstheorien aufgebrachte Gemeinschaft handle. Ich hatte vor kurzem die Gelegenheit gehabt, mit einem stellvertretenden saudischen Kultusminister zu sprechen, als er in Oxford auch die westliche Islamwissenschaft fragte, was sie denn jetzt machen könnten, damit eine solche islamische Staatsideologie eingedämmt wäre. Und dann sagte ich, ja, also das hängt natürlich auch von Ihnen ab. Sie reden hier sehr liberal über den Islam. Und warum bringen Sie jetzt Ihre eigene liberale Auffassung nicht in Ihrem eigenen saudi-arabischen Land unter? Und warum öffnen Sie nicht das Land? Warum tragen Sie nicht dazu bei, dass es dort eine plurale Diskussion auch über den Islam gibt? Und dann sagt er mir, ja, das können Sie sich nicht leisten, weil 95% der Saudis dem Islamischen Staat mit Sympathie entgegenstehen. Sag ich, was, 95%? Das ist aber eine ganze Menge. Wenn 95% ihrer eigenen Untertanen, jetzt kann man Saudi-Arabien ja nicht von Staatsbürgern sprechen, sondern nur von Untertanen, wenn 95% der Untertanen in Saudi-Arabien eine positive Haltung gegenüber diesem Islamischen Staat haben, warum, um Himmels Willen, arbeiten sie nicht dagegen? Dann sagte er, ja, wenn wir dagegen arbeiten würden, dann würde das bedeuten, dass irgendwie die Menschen, die jetzt so sozialisiert sind, uns irgendwann mal vom Throne stürzen. Und das darf nicht passieren. Wir wollen eben als System die Saudi-Arabien erhalten und wollen uns nicht bedroht sehen durch irgendwelche ultrareligiösen Verbände, die ins Land kommen. Ich meine, Einwand war dann zu sagen, ja, aber dann halte ich es durchaus für sinnvoll zu überlegen, ob nicht auch bestimmte Aspekte, die Saudi-Arabien in der Weltöffentlichkeit so schlecht dastehen lassen, wie beispielsweise Durchführung von Körperstrafen, gegebenenfalls auch Enthauptungen und all diese angeblich islamischen Rechtsvorschriften, warum die jetzt nicht in Frage gestellt würden. Dann sagt er, das können wir nicht machen, unsere Gesellschaft ist so konservativ und wir müssen auf unsere Gesellschaft Rücksicht nehmen. Hier wird also auch immer wieder die Verantwortung verschoben hin auf eine Bevölkerung, die angeblich so konservativ sei. Deshalb ist also auch keine Veränderung in den Ländern, wie etwa in Saudi-Arabien oder in anderen Ländern geben dürfe. Das ist, glaube ich, eine sehr missliche Situation. Solange führende Mächte wie Saudi-Arabien oder auch Ägypten oder andere Länder nicht selbst sich an einer produktiven Neugestaltung islamischer Deutungen beteiligen und auch den Raum dafür bieten, auch den Debattenraum dafür bieten, das zu öffnen, wird es immer wieder diese ultrareligiösen Interventionen geben, die offensichtlich in bestimmten Kreisen der arabischen und islamischen Welt Sinn machen und sinnstiftend sind. Und die, ein Teil eben dieser ultrareligiösen Identität ist und bleibt das symbolische und auch praktische Umsetzen von Gewalt. Das ist halt offensichtlich für diese islamischen Staatsleute auch so etwas wie ein Markenzeichen, dass sie eben mit Gewalt operieren können. Und diese Gewalt auch symbolisch islamisch deuten, beispielsweise in dieser Frage, wie geköpft wird, wenn Sie die Videos, diese schrecklichen, anschauen, so sehen Sie, dass sie auch versuchen, sogar das Gewalthandeln selbst mit der Prophetentradition in Verbindung zu bringen und zu sagen, wir töten die Menschen selbst so, wie früher getötet wurde. Und diese Art der Islamisierung von Gewalthandeln, das ist natürlich schon so jenseits auch dessen, was sich viele Menschen überhaupt noch unter Islam vorstellen, dass sie da gar keinen Konsens mehr haben. Aber es muss klar sein, dass hier in diesen ganzen islamischen Staatsangelegenheiten, aber auch bei anderen terroristischen Gruppen, tatsächlich eine neue Form von Islamität geschaffen wird, die Kopfzerbrechen bereitet und für die offensichtlich bestimmte Regionen der Welt, soziale Milieus, eine Art von sozialen Ort darstellen, wo das Ganze einen Sinn macht. Und für uns ist es immer noch sehr schwierig, diesen Ort zu identifizieren, diesen Ort zu erkennen. Wir glauben immer noch, dass es sich hier vielfach um fremdgesteuerte, also nicht wirklich aus einem bestimmten Milieu stammende Menschen handelt. Ich denke aber, hier muss man schon etwas genauer hinschauen, um zu sehen, was hat sich sozial verändert, dass diese Art von ultrareligiöser Gemeinschaftsbildung Sinn macht und dass diese Art von Morden auch für bestimmte Menschen Sinn macht. Wir sind leider noch nicht so weit, das wirklich zu verstehen, aber ich denke, solange wir anerkennen, dass hier sich die Gewalt des Islam bemächtigt und nicht der Islam sich der Gewalt bemächtigt, sind wir sicherlich in einer haben wir einen Möglichkeitsraum uns geschaffen, uns eher damit zu befragen, wo kommt diese Gewaltbereitschaft her in diesen sozialen Welten? Warum ist dann der Islam eigentlich eine passende Interpretationsfolie für diese Gewaltvorstellungen, die entstehen? Manch einer, der sich lange mit solchen Fragen von Gewalt in Gesellschaften befasst hat, ist zur Vermutung gekommen, dass aufgrund von generationellen langen Kriegserfahrungen bestimmte Gesellschaften sogenannte gewaltförmige Gesellschaften geworden seien, wo also die Gewalt zur Alltagserfahrung geraten ist, wo die Gewalt nicht mehr als eine Art von positive Staatsgewalt interpretiert wird, sondern als eine Art von Liquidationsgewalt, der man permanent ausgesetzt ist. Und diese gewaltförmigen Gesellschaften wären eher noch sozusagen der Auffangbecken für solche ultrareligiösen Vorstellungen. Und hier müsste man wahrscheinlich in der islamischen, arabischen Welt mal genauer schauen, stimmt das, gibt es tatsächlich solche Gewaltgesellschaften, gewaltstrukturierte Gesellschaften, oder ist das nur eine Vorstellung von irgendwelchen Historikern oder Sozialwissenschaftlern?